Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Hey Norderney, herzlich willkommen und ehrlich gesagt, ich zittere am ganzen Leib. Es ist sowas von arschkalt. Komischerweise, ich bin ja schon ein paar Tage älter. Ich kenne noch Winter, wenn man manchmal auf den Straßen sieht, wer da so rumfährt. Ich glaube, die haben von Winter überhaupt keine Ahnung, außer wenn sie in Skiurlaub fahren. Und dazu erstmal ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe, zur Februar-Ausgabe von Hey Norderney. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben natürlich auch einen Gast dabei, deswegen spreche ich erstmal Wilhelm an. Norderney selten mal, dass es da so richtig schneit und vereist ist, aber ihr habt auch richtig was abbekommen diesmal. Ne? Oder Wilhelm, wie sieht's aus bei euch? Weiß, weiß, weißer?
Ja, dicke Wintergrüße von Norderney kann man da nur sagen. Ne? Also bei uns ist es wirklich bitterkalt, das muss man ehrlich gesagt mal zugeben. Also wir hatten heute Nacht 5 Grad minus und du weißt ja, dass sich auf Norderney alles doppelt so kalt anfühlt.
Richtig.
Also das hatten wir lange nicht mehr, dann noch einen schönen eisigen Wind dazu. Also das ist also für so eine Insel dann auch schon eine kleine Herausforderung. Heute Morgen bin ich zur Arbeit geschlittert, also
hast ja, du schon Schlittschuhe drunter, aber noch nicht.
Ja, also wenn ich welche hätte, also man hat
könntest du machen,
irgendwie.
Oder?
Ja, man, also ich hätte tatsächlich auf unserer Einfahrt heute Morgen Schlittschuh fahren können. Wir hatten, wie nennt sich das, so ein Pickeis nennt man das, glaube
genau.
Ich. Und da hätte man wirklich schkölveln können, sagt
schkölveln,
man.
Genau, ja. Richtig.
Aber ja. Wer hat denn noch Schlittschuhe? Also
ich habe noch welche. Tatsächlich.
Echt? Also ja. Meine sind so eingemottet. Also ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Schlittschuh gefahren bin. Ich würde sie gar nicht finden. Ich müsste erst mal suchen, wo die wären.
Als ich noch beim NDR war, war ich ja auch viel unterwegs, auch im Winter teilweise. Und es gab, die habe ich mir mal selber gemacht, bei einem original ostfriesischen Schlittschuhbauer aus Kirschholz und so mit Eisenkufen drunter. Echte Schövel zum Drunterschnallen. Aber ehrlich gesagt, so auf den Dingern laufen, das geht so. Also die gleiten gut, aber ich habe dann lieber doch diese Teile, die waren, wo alles in eins ist. Weißt du, so diese, entweder ja. Die von den Eishockeyspielern, da geht's so drin, oder eben die von den Schlittschuhläufern mit den Pirouetten. Aber ich glaube, das ist jetzt mal wieder ein Winter, das Friesland oder auch im Norden, wo man tatsächlich auf den Schloten, also auf den Gräben fahren kann. Also das ist, glaube ich, diesmal wieder außergewöhnlich, dass mal so viel Eis ist.
Ja, also auch bei uns, also der Gondelteich ist zu. Also vielleicht noch 1-2 Tage, dann kann man da auch Schlittschuh fahren. Es soll ja jetzt konstant kalt bleiben. Mal gucken,
ja,
ob
bin
dann
mal gespannt.
Auch die Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen rauskommen mit ihren Schlittschuhen. Aber das haben wir lange nicht mehr gehabt und entgegen aller Klimawandelankündigungen tut es im Winter auch mal gut, obwohl man ja sagen muss, ganz Deutschland ist ja fast lahmgelegt. Also Winter sind wir so richtig.
Wir können das
auch nicht mehr.
Wir
können das nicht mehr. Nee, das können wir
nicht. Und ich wundere mich auch immer wieder, dann heißt es, jetzt ist plötzlich Streusalz aus. Ich habe jetzt irgendwie gestern oder heute gelesen, dass Norderney wieder mit Streusalz versorgt wurde.
Ja, ist ein Riesenthema bei uns gewesen, auch was die Promenaden betrifft, was viele immer nicht bedenken, das ist ja ein Schrägdeckwerk.
Ne? Ja.
Also vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, dass ein ganzes Polizeiauto und auch ein LKW.
Und ein LKW auf Borkum, glaube ich.
Auf
ne?
Borkum runtergerutscht ist. Also wir können natürlich dort nicht streuen, aber wir sind jetzt in diesen Tagen zu Fuß mit Handstreu unterwegs. Und aber es ist halt schwierig, weil ständig immer wieder diese überfrierende Nässe kommt. Und da kann man natürlich nicht gegen an. Und ja, wir sind es auch nicht mehr gewöhnt, solche Einschränkungen zu haben. Nicht dann von A nach B zu können, wenn wir das gerne wollen. Also ich selbst war jetzt auch immer mal wieder am Festland und auch lange unterwegs. Also das Einzige, was uns tröstet, da geht es auch nicht besser oder schneller als bei uns. Also
da kann ich dir, ne? Da kann ich dir absolut recht geben. Das kann ich dir so unterschreiben.
Ja.
Wir haben heute noch einen Gast, den wollen wir nicht außen vor lassen. Ist auch ein Norderney, aber irgendwie ist auch ein Kölner Jung. Und wie das gekommen ist und warum er Karneval so liebt in Zeiten, wo andere aus dem Karneval sich verdrücken, abhauen und nach Norderney kommen, das fragen wir ihn gleich mal selber. Michael Sam ist da. Moin, Michael.
Moin, moin, hey und Alaaf.
Ja, guck mal. Da haben wir schon die ganze Bandbreite drin, die wir so brauchen. Ja, Michael, wie hast du das erlebt? Ich glaube, du bist extra auf die Insel gekommen. Ist ja noch dein erster Wohnsitz, so viel ich weiß. Und du bist mit der Bahn angereist. Ist das so katastrophal in Köln, dass du gesagt hast, nach oben im Auto auf keinen Fall?
Nein, im Winter ist es etwas unsicher, mit dem Cabrio hin und her zu fahren. Und da habe ich dann doch die Bahn als kleineres Risiko angesehen und habe die Bahn genommen, um mal ein paar Tage auf Norderney, nicht unbedingt um auszuspannen, einfach mal nach dem Rechen zu schauen. Ich habe hier meine Firma auch noch.
Und da fragen wir mal gleich, was für eine Firma das ist, die du hast.
Die Insel Lotsen, wir vermieten und verwalten Ferienwohnungen hier auf Norderney.
Okay. Wie kann es denn sein, dass man als Norderneyer, wo man doch alle sagen, Norderney ist so schön, wer hier wohnt und geboren ist, der will auch nie weg. Wieso hat es dich dann komplett woanders hin verschlagen, nämlich ins Rheinland, nach Köln?
Ja, meine Mutter ist gebürtige Norderneyerin. Mein Vater gebürtiger Dortmunder und was ist dabei rausgekommen? Ein gelernter Rheinländer. In der Tat ist meine Familie tatsächlich von Norderney in vielen Generationen und ich habe mal aufgewachsen, bin ich in der Diaspora in Ennepetal und
war aber Ennepetal.
Ganz furchtbar. Als Karnevalist ist das ein ganz schlimmer Platz, weil Karneval ist dort wirklich verpönt. Aber als Jugendlicher bin ich dann immer schon abgehauen, habe Schule blau gemacht am Rosenmontag, bin mit der S-Bahn nach Köln gefahren, um mir den Rosenmontagszug anzuschauen. Ich war schon als Jugendlicher Jeck. Und als ich dann in Düsseldorf lebte, vor 25, 30 Jahren, kam ich mit Karnevalisten in Düsseldorf in Kontakt. Ich sage, oh, da schnapp ich zu. Und dann bin ich Mitglied eines neu gegründeten Karnevalsvereins in Düsseldorf geworden. Und gleich Vorsitzender und habe diesen Verein mit aufgebaut. Das ist die KG Regenbogen in Düsseldorf. Die ist mittlerweile einer der größten, erfolgreichsten Karnevalsvereine dort. Aber vor 15 Jahren habe ich dann doch noch den Schritt.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Nach Köln gemacht.
Da tippt ja, da muss man ja sagen, die Kölner und die Düsseldorfer, die verstehen sich ja nicht ganz gut. Ist das denn, wieso haben die dich akzeptiert, so als Düsseldorfer Karnevalisten und auch Präsidenten dann plötzlich rübergemacht zu haben nach Köln?
Naja, wir haben also Schwesterverein oder Partnerverein zwischen Köln und Düsseldorf. Wir haben immer guten Kontakt. Wir mögen uns schon, aber wir frotzeln gerne gegeneinander.
Ja, natürlich. Und, ist wie Jüst und Borkum.
Wie Jüst und
Nein,
Borkum.
Jüst und Norderney. Jüst und Norderney. Das ist tatsächlich so. Das sind ja die Nachbarinseln. Ne?
Ich dachte, Borkum
und nichts mit zu tun. Außer
aber Jüst und Borkum, die verstehen sich oder was? Da sind die Norderney ein bisschen komisch.
Nee, also es ist tatsächlich so, dass es sogar einmal im Jahr ein Fußballspiel gibt, wo man also die Kräfte misst. Also Norderney gewinnt da natürlich immer.
Immer natürlich.
Aber es ist schon so, da gibt es auch diese Frotzelei. Also es ist so ein bisschen Köln und Düsseldorf, ist so ein bisschen Norderney und Jüst, ja.
Aber sag noch mal, bist du denn tatsächlich dann auf Norderney groß geworden oder gehört einfach nur die Familie nach Norderney?
Meine Großeltern lebten hier und ich habe bis zu meinem 25. Lebensjahr praktisch jeden freien Tag, Ferien und Wochenende hier auf Norderney verbracht, bei meinen Großeltern. Und deswegen kenne ich hier praktisch jeden Grashalm und viele Gleichaltrige, die mit hier auf Norderney mit mir aufgewachsen sind, sind jetzt auch meine Nachbarn.
Ja, das ist doch nett, oder?
Ja, also Norderney ist zu sein meiner Heimat geblieben.
Fühlst du dich denn als Norderneyer oder fühlst du dich eher als Kölner? Oder Ennepetaler will man sich ja nicht unbedingt fühlen, oder? Nichts gegen Ennepetal, also es gibt ja auch ein paar Gäste.
Das sind liebe, herzliche Gäste. So ist es. Also genau. Liebe Ennepetaler, immer herzlich willkommen.
Das muss der Kurdirektor jetzt sagen. Nein, aber es ist doch, ich vergleiche das dann immer. Ne? Also egal, wo man groß geworden ist, Norderney ist schon herausragend. Da verstehen, was ich vorhin sagte, viele nicht, warum man dann woanders hin will. Ne?
Nein, also Norderney ist tatsächlich immer unser Familienhauptsitz gewesen und deswegen auch meine Heimat. Ennepetal, Düsseldorf war ja auch noch 25 Jahre lang mein Wohnsitz. Aus Neutralitätsgründen ist Norderney sicherlich dann meine erste Wahl.
So, jetzt müssen wir mal zum Karneval kommen. Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Willem wird mit Sicherheit noch ein bisschen dazu erzählen, warum die Karnevalszeit gerade so spannend ist auf Norderney. Nicht nur, weil jetzt so toller Winter ist, sondern wahrscheinlich auch deshalb, weil einige Gäste dann dahin gehen, wo andere nicht feiern, nämlich auf Norderney. So groß ist das Karnevalsbrauchtum auf Norderney ja nicht. Du bist in Köln mit dem Karneval so weit verbunden, dass es sogar so weit gekommen ist, dass du ins Dreigestirn aufgenommen wurdest? Oder muss man sich da einkaufen oder wird man berufen? Oder wie läuft das eigentlich? Also du warst der Bauer im Dreigestirn.
Das ist richtig. Man muss sich tatsächlich darum bewerben.
Das ist, okay.
das Dreigestirn in Köln, ich glaube, das ist das höchste Amt, Ehrenamt, was man als Karnevalist, als Jägermensch überhaupt erreichen
weltweit,
kann.
Weltweit, weltweit.
Natürlich weltweit. Ja. Das erfolgt nur über den Verein, in dem man angeschlossen ist, der im Kölner Karneval aktiv ist. Und da muss man ein ganz normales Bewerbungsverfahren durchlaufen.
Wie sieht das aus? Muss man viel trinken, eine Büttenrede halten und mit dem Arm winken können eine Stunde lang? Oder wie läuft das?
Das macht jeder Karnevalist schon von Geburt her. Das braucht er nicht. Das sitzt man einfach voraus.
Die kommen schon winkend aus dem Geburtskanal.
Genau, hallo.
Genau, richtig. Ja.
Jeder Verein hat eine Abteilung Trinken und Winken. Das ist ganz normal. Der halbe Bühnenauftritt ist schon damit gesichert. Nein, man muss tatsächlich wirklich sehr ernste Bewerbungsverfahren durchlaufen. Also man muss Konzepte haben, man muss Zeit haben. Es ist ein sehr aufwendiger, zeitaufwendiger Job. Gesundheitlich muss man es natürlich durchstehen. Thema Alkohol, man kann das gar nicht schaffen, wenn man sich den ganzen Tag irgendwo Kölsch oder so reinzieht. Das hat gar keinen Sinn. Man muss Konzepte haben. Es geht um soziale Projekte. Es geht um Spenden sammeln für soziale Projekte. Da sind schon viele Sachen, die damit eine Rolle spielen.
Also es ist ja auch eine Berufung, muss man, glaube ich, sagen. Es ist ja nicht so einfach so, dass man könnte ich mal machen und ja, mal gucken, wie ich mit den anderen klarkomme. Ich glaube, das muss auch passen. Also wenn man über 400 Termine macht, also zumindest habe ich das irgendwo gelesen, und zwar ist das ja eigentlich begrenzt auf die Karnevalszeit oder nicht nur, aber die Haupttermine wahrscheinlich in der Karnevalszeit, dann hat man ja wie die Queen oder sowas oder wie jetzt King Charles vielleicht so 3 oder 4 Termine an einem Tag. Oder wie läuft das bei euch?
Ja, in der Tat. Also es geht eigentlich schon los im Bewerbungsverfahren, muss man schon sehr häufig praktisch in Köln vorstellig werden. Wenn es dann raus ist, ihr seid es, dann gibt es dann irgendwann das Ganze läuft immer unter einem extremen Geheimhaltungsmodus. Das ist ganz schwer, das Ganze geheim zu halten. Selbst die besten Freunde müssen praktisch belogen werden. Bis zu dem Tag, wo die Pressekonferenz ist, das ist in Köln extrem wichtig, dass dann in dieser Minute erst bekannt wird, wer es wird, welcher Verein das Dreigestirn stellen darf. Und dann ist die Proklamation erst im Januar, das sind dann nochmal 4 Monate Vorbereitungszeit, die auch sehr, sehr intensiv genutzt wird mit Tanzvorbereitung, Redenvorbereitung, Presseschulungen, Ornat anmessen und alles Mögliche. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und die eigentliche Proklamation ist immer erst Anfang Januar. Und von Anfang Januar bis Aschermittwoch sind es tatsächlich zwischen 400 und 480 Auftritte, Aufzüge, die wir hatten. Wir hatten eine etwas längere Session. Wir hatten erst Anfang März unseren Höhepunkt mit Rosenmontag. Das jetzige Dreigestirn hat eine recht kurze Session. Mhm. Schon Mitte Februar ist nämlich schon Rosenmontag und das ist für die dann schon alles vorbei. Wir hatten ein bisschen mehr Zeit.
Das liegt natürlich daran, an Schaltjahr oder nicht Schaltjahr, denn dann, wo es zeitlich so eingeordnet ist, in diesen Kalendarien, glaube ich.
Das hat mit Schaltjahr nichts zu tun. Das kommt nach dem kirchlichen Kalender. Das geht nach Ostern.
Seid ihr kirchlich angehaucht?
Nicht, das ist Aschermittwoch bzw. Rosenmontag sind 6 Wochen vor Ostern und das richtet sich nach dem Oster.
Ach, alles klar. Okay.
Karneval, das müsste dir doch bekannt sein, Ludger, das ist der Abschied vom Fleisch.
Richtig. Das ist mir schon klar, aber ich wusste nicht, dass man mal kürzer und mal länger auf Fleisch verzichten muss. Das war mir eigentlich so gar nicht klar.
Ja, aber Ostern ist doch auch immer unterschiedlich.
Variiert, das ist richtig, da hast du recht.
Wobei ich mir immer schon die Frage gestellt habe, wonach das variiert, aber wir haben bestimmt ein paar kluge Zuhörer, die uns da aufklären können. Also gerne mal schreiben, dann brauchen wir nicht googeln.
Ja. So, aber wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein tierisch anstrengend, du hattest eine sehr lange Zeit. Ich möchte jetzt ja nicht fragen, wie du familiär so unbedingt eingebunden bist, aber du hast gerade schon mal angedeutet mit Job, das ist dann halt doch schon eine schwere Angelegenheit. Ist es dann besser, wenn man so wie du selbstständig bist oder sagt dann die Familie oder der Rest dann auch, Alter, jetzt zieh das mal durch, aber danach musst du wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen?
Nein, das kann jeder für sich natürlich in seine Situation entscheiden. Bei mir war es sehr gut, dass meine Firma so weit alleine läuft, dass ich mich auch einige Monate mal komplett rausziehen kann.
Das hätte ich auch gerne.
Entweder ist, ich bin Single, aber es gibt natürlich sehr viele, die auch Familie haben.
Ja,
Familien
ja.
werden mit befragt. Könnt ihr das bewerkstelligen? Könnt ihr euch um die Kinder kümmern, Firma kümmern? Das ist eine Grundvoraussetzung, sonst braucht man sich erst gar nicht bewerben, weil dann würde dann alles schieflaufen.
Also das muss man ja auch wollen. Ich habe jetzt ab und zu, es gibt ja so, das kennst du ja auch, Wilhelm, so im Emsland oder woanders, gibt ja auch dann so Schützenfeste, dann wird der König ja ausgeschossen. Es gibt so Schützengemeinschaften, da ist es relativ kostengünstig, weil viel auch über den Verein läuft. Aber es gibt auch Schützen, die müssen richtig an Beutel. Muss man ein gewisses Portfolio haben, um da, ich meine, vielleicht kannst du ja das auch mal sagen, Wilhelm, also ist ja nicht so, dass jeder gleich danach schreit, sowas zu machen.
Nee, ich kann das sogar aus erster Hand berichten, weil ich ja dieses Jahr tatsächlich in meiner alten Heimat im Throngefolge bin. Da gibt es den sogenannten Butenbrooler Thron. Das sind also Menschen, Schützen, die noch im Verein sind, aber nicht mehr im Ort leben. Und so alle 10 Jahre muss man da mal ins Gefolge. Bei uns im Ort ist es tatsächlich so, dass der Thron sich, ich sag mal so, den Hauptanteil der Kosten aufteilt. Wir haben auch immer ein relativ großes Gefolge mit so 20 Paaren im Schnitt. Dann ist es nicht so teuer und jeder kann auch König werden. Aber wenn ich am Ende das so mitbekomme, was der Michael da erzählt, also dann sind die Schützenfeste vielleicht mal, abgesehen von vielleicht Hannover, Hannover ist ja das größte
der Welt
und professionellste Schützenfest der Welt, dann ist das ja auch ein riesen ernsthafter Wirtschaftsmarkt in der Jeckengegend. Also wir sind da ja überhaupt gar nicht mit befasst. Also wenn ich aber höre, dass es da so einen 4-monatigen Aufwand in der Vorbereitung gibt, das sind ja auch Gelder, die da bewegt werden. Da ist ja eine Professionalität dahinter. Also das hat, ich sag mal, vordergründig sieht das alles sehr spaßig aus. Aber dahinter scheint es ja eine riesige Maschinerie zu geben. Das ist natürlich mit den Schützenfesten bei uns nicht vergleichbar.
Absolut nicht.
Klar ist das auch so für das Gefolge. Man muss sich benehmen und gut auch auftreten. Man kommt da in Zwirn und Garn und mit Fliege und die Frauen in schönen langen Wallekleidern. Aber dann hat sich das auch schon und dann ist eine Woche vorher ein bisschen Aufregung und eine Woche nachher noch Nachbesprechung. Aber dann ist es auch alles vorbei. Aber diese ganze Session, also ich bin ganz erstaunt, dass das also so einen Vorlauf und so einen Nachlauf hat und wahrscheinlich ist dann auch nach Karneval schon immer wieder vor Karneval. Also ich finde das sehr beeindruckend, dass es da auch dieses Auswahlverfahren gibt, wo man dann seine Eignung aufzeigen muss. Also mich erstaunt das sehr. Hätte ich nie gedacht, aber darum fanden wir es ja auch so interessant, das mal zu hören von einem echten Mitglied des Dreigestirns, was da eigentlich drum und dran hängt. Und dass der dann auch noch von Norderney kommt. Also das fand ich schon irre irgendwie. Na, also die Anti-Karnevals-Hochburg, also hier kommen ja alle her, die eben genau kein Karneval erleben möchten. Und dann gibt es hier genau einen Menschen, der ist Teil des Dreigestirns. Ich fand das mega.
Da muss man doch nochmal dazu sagen, glaube ich, Michael, du hast es ja gerade schon mal angedeutet, dieses, auch was Wilhelm gerade gesagt hat, es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor für Köln. Also man darf es, glaube ich, nicht unterschätzen, wie viel Zehntausende oder Hunderttausende nach Köln reisen, nur um zum Beispiel den Rosenmontagsumzug oder auch in den Tagen davor alles andere so sich anzugucken, durch die Kneipen zu ziehen, zu essen, zu trinken, zu lachen. Das ist ja ein Wahnsinn. Also ich kenne damals, als ich noch beim NDR gearbeitet habe, eine Oldenburgerin, die ist jedes Jahr mit 2 Freundinnen, muss man dazu sagen, nach Köln gefahren und hat da 3 Tage Vollgas gegeben und durchs Brett getreten. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Also die Dimensionen sind noch weitaus größer. Es gab eine Studie, dass allein in Köln der Karneval ein Wirtschaftsvolumen von mehreren 100 Millionen hat.
Wahnsinn.
Allein zu Rosenmontagszug kommen mehr als 1 Million Menschen zu Besuch. Mehr als 1 Million an einem Tag.
An einem Tag.
Die Session beginnt ja ab Anfang Januar und da ist praktisch fast jeden Abend irgendwo in allen möglichen Sälen, vom riesengroßen Gürzenich und Köln Arena bis hin zum Fahrsaal, fast jeden Abend Karnevalsveranstaltungen. Jeder Verein, jede Kneipe, jede Innung, die machen Sitzungen, es ist Bälle, die klassischen Sitzungen. Dann haben wir Partys, Kneipenkarneval. der Straßenkarneval, der Höhepunkt ist ja erst ab Weiberfastnacht.
Ja, ja, genau.
Bis zum Rosenmontag oder am Dienstag, da noch die Schul- und Fehlzüge, das ist erst am Aschermittwoch vorbei. Aber das geht ja über viele Wochen und Monate. Und ist ja nicht nur Kamelle, Kostüme, Kneipen, Hotels, Gastronomie, was da alles dranhängt. Das ist ein riesen Wirtschaftsfaktor. Und Köln ist einfach die größte Hochburg in ganz Europa.
Das ja, muss man das so
sehen. Hat auch eine Ausstrahlung, die, das habe ich ja selbst erlebt, von welchen Medien über uns berichtet worden ist. Es ist 15 Länder aus Europa haben über uns berichtet.
Gibt es auch eine Statistik, sowas, was ich, was wird getrunken, was wird gegessen, wie viele Kinder werden gezeugt? Also das ist ja auch, da geht es ja auch Remi Demi. Das heißt ja auch so ungefähr so, was im Karneval passiert, das bleibt doch im Karneval.
Das ist richtig. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja. Da wird alles vergeben. Gibt es das Aschekreuz und dann ist alles vorbei. Es gibt also sicherlich Wirtschaftsstatistiken, wie viele Kinder im Endeffekt dabei rauskommen, weiß ich nicht. Und was getrunken wird, wird auch, glaube ich, nicht jedem erzählt. Aber wie gesagt, am Aschermittwoch ist alles vorbei und das kommt aus dem Katholizismus. Da gibt es das Aschekreuz, da wird alles vergeben.
Alles verziehen. Ja gut, so ein paar Vorteile hat der Katholizismus dann ja doch noch für euch da. Ne? Also auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, es ist eine Kultur. Also das ist ja auch, man kann das ja belächeln oder man kann sagen, da habe ich nichts für übrig, aber es ist ja eine Kultur, die es ja auch schon viele Jahrhunderte gibt. Gibt es denn noch, ich meine, wir wissen ja dann auch, dass zum Beispiel Mainz ist Karneval groß, in Düsseldorf, in Köln, in Bayern in Teilen auch, aber der, was ich vorher auch nicht wusste, das habe ich beim NDR dann gelernt, der viertgrößte Straßenumzug, der in der Karnevalszeit läuft, war der in Braunschweig, der Schodufel. Da musste ich dann immer so arschkalt auf so einem Ding sitzen und diesen ganzen Umzug erklären. Und da hat man doch schon eine Menge gelernt. Wilhelm hat ja vorhin gesagt, mit der Ernsthaftigkeit. Wie ernsthaft darfst du denn sein und wie ernsthaft musst du das betreiben, damit du das überhaupt überstehst? Die Bewerbung haben wir vorhin schon gehört, aber wie kniest du dich da rein? Was musst du tun?
Also wir müssen erstmal uns bewusst sein, oder man muss sich bewusst sein, das Dreigestirn ist der höchste Repräsentant der Stadt Köln neben dem Oberbürgermeister. Es gibt ein Verfahren am Ende des Auswahlverfahrens, wenn das Festkomitee sagt, ihr seid es, da muss offiziell immer noch der Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin abnicken, also sogenannte Abnickabend. Sie hat also noch Vetorecht. Das ist tatsächlich
hat
das, wohl auch.
Hat das Amt das auch schon mal genutzt, dieses Vetorecht?
Es soll mal irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren mal tatsächlich stattgefunden haben. Aber. Es ist ein kleiner, geselliger, auch noch unter Geheimhaltung stattfindender Abend. Und die Oberbürgermeisterin hat sie dann uns drei ganz tief in die Augen geschaut und ganz ernsthaft gesagt, so Jungs, wir vier sind jetzt ein Team. Und als wir so sparsam geguckt haben, sagte sie, wir sind die höchsten Repräsentanten der Stadt Köln bis Aschermittwoch, wir vier. Da muss man sich einfach drüber klar sein. Und man muss dementsprechend ein Auftreten haben, ein Verhalten haben, was dieses Amt dann auch entspricht. Man will sich und die Stadt natürlich dann entsprechend auch gut präsentieren.
Es ist also nicht nur Jokus, sondern es ist auch Ernsthaftigkeit dahinter.
Ja, natürlich, natürlich. Der Hintergrund ist natürlich, klar, Jokus, Quatsch, Karneval ist ja Spaß haben, aber es hat auch sehr, sehr viele soziale Effekte. Diese 480 Termine, die ich genannt habe, sind ja nicht nur auf irgendwelchen Bühnen oder irgendwelchen Partys Reden halten und trinken, winken, wie man so schön sagt, sondern es gibt eine ganze Menge, und das ist fast ein Drittel oder fast sogar ja, ein Drittel der Termine, die im sozialen Bereich sind. Wir besuchen Kindergärten, Altenheime, Krankenhäuser, Hospiz, und durch unsere Anwesenheit und das Auftreten des Dreigestirn in den Ornaten bringt sehr vielen Rheinländern, speziell Kölnern, unglaublich viel Spaß, nicht nur Spaß, sondern auch Wertschätzung. Und man muss sich vorstellen, man kommt zu einem kranken Kind ans Bett und da kommt plötzlich die Jungfrau oder der Prinz rein und spricht mit einem persönlich, setzt sich aufs Bett. Ich selber habe das auch oft das erlebt. Ich bin in Hospiz bei einem Mann so und so. Ja, wie ist es? Und dann gucken wir uns gemeinsam Rosenmontagszug an und dann sagt, ach Jung, dann bin ich nicht mehr da. Aber schön, dass du da bist. Es ist für einen Rheinländer extrem
emotional und positiv.
Der emotionale Moment.
Ja, genau. Ja, das glaube ich sofort.
Und das wird gerne vergessen, dass Karneval allgemein einen sehr großen sozialen Effekt hat. Jeder Verein engagiert sich in der Gesellschaft, in sozialen Projekten, für Altersheime, für Kindergärten, für Menschen, die es nicht so finanziell nicht so können, auch Veranstaltungen durch. Das ist auch Karneval. Nur das wird gerne oder nicht gerne gezeigt oder die Medien bringen es nicht rüber, aber das,
das wollte ich gerade sagen.
Großer Teil des Karnevals.
Das ist ja oftmals stürzen sich ja Fernsehen, Radio und alle auf das Unterhaltsame, sage ich jetzt mal so, und nicht auf das, was im Hintergrund läuft. Ich glaube, im Rheinland wird das schon noch gemacht. Wilhelm, Karneval als Kind. Wir haben jetzt gerade mit Michael gesprochen, wie ernsthaft das sein kann. Im Emsland, also ich kenne es aus der damaligen Zeit auch nicht so. Ich weiß, dass es in Papenburg einen Verein gibt, aber oder in Damme oder in Osnabrück auch, aber so richtig so mit Vereinen in den kleineren Städten habe ich zumindest bewusst nicht erlebt. Das hat sich für uns eigentlich immer auch durchs Fernsehen damals mehr oder weniger aufs Rheinland konzentriert. Ne?
Nee, also Karneval in meiner Kindheit war freitagsabends, Mainz bleibt Mainz. Da wurde immer geguckt. Stimmt. Das war wie so eine Familiensendung, da kann ich mich dran erinnern.
Wie singt und lacht, ne?
Genau. Wie singt und lacht. Also das ist so meine Kindheitserinnerung an Karneval und natürlich der Schulkarneval.
Der Rosenmontag, ne?
Ich hab's gehasst.
Cowboy und der Indianer.
Ja, also dann ging's ja noch. Aber wenn meiner Mutter im Kopf kam, dieses Jahr könnte man alle Clown sein, also dann war man ja schon, dann war man auch der Clown.
Ja, ja.
Also nein, das war furchtbar. Also wenn man als Cowboy und Indianer konnte man, darf man ja gar nicht mehr sagen, konnte man aber dann ja noch ordentlich auf dem Schulhof spielen, aber alles andere ging ja schon gar nicht mehr. Und ich bin bis heute ein Mensch, der sich überhaupt nicht gern verkleidet. Ich musste vor 2-3 Jahren noch zu so einer 80er-Party, wo man dann in so Jogginghose und weiß ja wohl
Stirnband,
so Aerobic-Zeit, Stirnband und diese schönen Sachen. Also ich habe mich dermaßen unwohl gefühlt. Es ist überhaupt nicht meine Welt. Ich sage immer, ich bin für Karneval einfach zu norddeutsch. Insofern fand ich es ja auch so faszinierend, dass ein Norderneier der Bauer ist. Wobei mir die ganze Zeit schon die Frage auf der Zunge hängt, warum sind das eigentlich 3 Männer? Hat das einen Grund? Also da ist ja auch eine Jungfrau dabei. Warum darf das keine Frau sein? Oder ist das keine Frau? Oder?
Ja, wenn ich so ein bisschen aus der Historie des Kölner Karnevals, speziell des Kölner Karnevals, sprechen kann. Daher kommt das Dreigestirn in Köln. In anderen Städten ist es ein Prinzenpaar. Das ist etwas anders. Entschuldigung. Und zwar liegt es daran, der organisierte Karneval war früher nur den Männern vorbehalten. Es war ausschließlich in den großen Vereinen immer nur Männer da und die mussten alle Rollen immer mit Männern besetzen.
Okay. Mhm.
Weiberfastnacht ist eine andere Sache, da sind die Weiber mal losgezogen. Das ist dann der spezielle Tag, wo die losziehen durften. Und aus der Historie sind die 3 Figuren, die den Kölner Karneval repräsentieren, natürlich auch Männer. Der Bauer ist die Wehrhaftigkeit der Stadt, der Beschützer der Stadt. Er hat auch symbolisch die Stadtschlüssel an seinem Ornat. Der Prinz ist der Held Karneval, war es ursprünglich mal gedacht, der das Ganze repräsentiert. Und die Jungfrau steht für die Schönheit und für die für den Narrenspiegel. Er hat ja den Spiegel als Symbol. Und die Jungfräulichkeit, die Stadt Köln, ist nie erobert worden. Somit sind diese 3 Figuren Symbole der Stadt Köln.
Mhm. Wilhelm, du hast ja gerade gesagt, sind 3 Männer. Wir leben natürlich in Zeiten, Gender, Diskussion etc. etc. Wird das irgendwann mal aufgeweicht? Es gibt zum Beispiel so bestimmt das Schaffermal und andere, wo normalerweise nur Männer drin waren. Mittlerweile sitzen da auch Frauen drin. Wie ist es beim Kölner Karneval? Wird das irgendwann sich mal lockern oder sagt ihr, das bleibt so? Frauen haben Allweiberfastnacht und wir Männer haben den Karneval. Also im Prinzip.
Ja, also es gab in der Nazi-Zeit tatsächlich den Fall, dass die Nazis verboten haben, dass Männer in Frauenrollen.
Oh, okay.
Das gab also dann dadurch auch Frauen, aber man hat die Tradition wieder aufleben lassen. Die Diskussion ist tatsächlich da. Es gibt auch Frauengarden mittlerweile in Köln, die sich auch bewerben. Und laut Satzung ist es durchaus möglich, dass Frauen auch einen Dreigestirn stellen. Es muss jedoch das vernünftige Konzept passen und die Konstellation. Das steht denen frei, sich zu bewerben. Es sind doch schon Bewerbungen da gewesen. Also es gibt keine Regel, die das also verbietet.
Okay.
Mhm. Ja, das ist ja übertragbar wieder zu den Schützenfesten. Luca, das kennst du ja
von Stefan
auch. Ja, die Diskussion, darf eine Frau den König schießen oder die Königin schießen? Also das lockert sich ja auch immer mehr auf. Und in immer mehr Orten gibt es dann auch die Königin, die dann den goldenen Schuss quasi den Adler abgeschossen hat. Also da tut sich dann doch Gott sei Dank auch was.
Ich weiß, Bismarck zum Beispiel, der Blütenkönigin, das war über 50 Jahre eine Blütenkönigin. Mittlerweile gibt es in diesem Jahr das erste Mal, oder im letzten Jahr muss man dazu sagen, der ist ja noch bis zum Sommer so weit, gibt es einen Blütenkönig. Also auch da hat sich das auf die andere Seite so ein bisschen gedreht. Wir haben ja vorhin noch mal drüber gesprochen, Tradition. Wenn man jetzt eure Kostüme so sieht, die sind ja individuell, jeder zieht sich ja das an, was ihm erstens auf den Leib geschneidert wurde und zweitens, wie es vielleicht farbkombinationstechnisch ja auch sein muss. Aber das ist doch wahrscheinlich auch etwas, was nicht ganz günstig ist. Ich glaube, mit dem Smoking kann man das nicht vergleichen, weil da sind ja viele Sachen dran, die dann auch zu der jeweiligen Figur passen müssen.
Also zunächst einmal haben wir kein Kostüm, wir haben ein Ornat.
Entschuldigung.
Und da ist jedes Detail ist seit vielen, 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 ich schätze mal seit 100 Jahren, immer das Gleiche. Es ist festgeschrieben. Der Bauer beispielsweise, um von mir zu sprechen, hat einen Riesenhut mit 255 Federn dran.
Okay.
Faunfedern. Der Prinz hat seinen Hut mit seinen Federn, Strumpfhosen und die Jungfrau hat ein Kleid mit einem Spiegel, eine Krone und sind Zöpfe. Das ist festgeschrieben. Da kann man auch nichts dran ändern.
Im Übrigen steht das Ornat tatsächlich auf Norderney im Schaufenster. Und so bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden, weil ich die ganze Zeit immer dachte, was steht da in diesem Schaufenster? Irgendwann bin ich mal mit dem Rad stehen geblieben und habe gedacht, das muss irgendwas Karnevalistisches sein. Habe mir aber auch gar nicht weiter was dabei gedacht. Aber man muss wirklich sagen, wenn man mal vor so einem Ornat steht, Ludger,
das ist wirklich beeindruckend. Das glaube ich.
Darf man das denn, wenn die Session abgelaufen ist, dürfte man das weiter tragen oder ist dann fini?
Das ist genau der Grund. Das Ornat wird jedes Mal maßgeschneidert auf die jeweilige Person, ist sehr, sehr teuer, sehr aufwendig. Und darf nach Aschermittwoch nie wieder privat getragen werden in der Öffentlichkeit. Ich kann es zur Schau stellen. Viele stellen
im Schlafzimmer ein bisschen vom Spiegel rumtanzen oder sowas.
Aber ja, es gibt immer nur ein Dreigestirn, das Amtierende. Und deswegen darf es nicht zwei Menschen gleichzeitig geben. Deswegen, viele stellen das Vereinen oder in der Gastronomie oder so Museen zur Verfügung. Ich habe es jetzt bei mir im Schaufenster stehen und es hat einen wunderbaren Effekt. Wir wissen alle, hier auf Norderney ist das halbe Rheinland zu Besuch und macht Urlaub. Und man kann sich das kaum vorstellen, aber jeden Tag bis heute stehen 5 bis 10 Mal Menschen vor dem Schaufenster, fotografieren das, kommen teilweise rein. Ach, da ist er ja, ich habe einen Karneval, oder ich habe im Fernsehen gesehen, darf ich nochmal ein Selfie machen. Also es ist also für einen Rheinländer sehr überraschend, aber wieder ein kleines Stück Wir-Gefühl und Heimat hier auf Norderney.
Da haben wir auch drüber gesprochen, Wilhelm, schon oft, dass die Leute ja gerade aus Nordrhein-Westfalen sehr, sehr verbundene Gäste mit Norderney sind. Und wenn sie sowas sehen, ist schon ganz toll. Auf der anderen Seite, du sagst, du hast es jetzt bei dir ins Schaufenster gestellt. Ne? Das heißt, für dich ist das ja Geschichte. Was hat es dir denn persönlich gebracht, tatsächlich dann in diesem Dreigestirn gewesen zu sein? Es ist ja eine ganz besondere Ehre, ist es ja.
Es ist eine Ehre, es ist Ziel eines jeden Karnevalisten, wenn er die Möglichkeit hat, das auch zu werden. Und die Ehre und Auszeichnung ist unglaublich. Und ich sage immer wir, weil wir immer als Trifolium, als Dreigestirn ja auftreten, wir sind Personen des öffentlichen Lebens in Köln gewesen. Und ich dachte immer, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ich bin ja jetzt auch zwischendurch wieder oft in Köln gewesen und auch aktiver Karnevalist jetzt in der laufenden Session. Nein, man ist nach wie vor einmal König sozusagen oder einmal Dreigestirn, immer Dreigestirn. Man ist wirklich noch ein, ja, ich will nicht sagen Star, aber es ist ein Erlebnis. Tür und Tor wird noch immer geöffnet. Man ist immer noch ehrwürdig gegenüber der Person, die dieses Ornat tragen durfte und dieses Amt innehatte.
So, jetzt können ja viele nicht verstehen, ich glaube gerade die Kölnerinnen und Kölner, dass man aus Köln zum Karneval abhaut. Aber das ist, glaube ich, Wilhelm, auch ein Riesenvorteil für die Insel, weil wenn man schon weggeht, dann geht man noch ein bisschen weiter weg. Und es gibt sicher auch andere, die in Richtung Süden fliehen, aber es gibt viele, die in dem Zeitraum nach Norderney kommen. Hat das auch eine Tradition, dass sozusagen Norderney so eine Fluchtburg ist, wenn man tatsächlich sich vom Kölner Karneval oder Düsseldorfer Karneval so ein bisschen verdrücken will?
Ja, das hat sogar eine große Tradition. Also wir sagen immer, so halbwegs fängt die Saison vor Ostern schon wieder so ein bisschen an. Gerade wenn die Karnevalisten oder die davor fliehen kommen. Ich habe jetzt noch nie oder wir haben hier noch nie erhoben, was genau sind das denn für Menschen, die dem Karneval entfliehen. Also ich glaube, dadurch, dass wir immer globaler und flexibler werden, sind das natürlich auch viele Menschen, die dahin ziehen, vielleicht mit dieser Kultur des Karnevals, so wie ich, dann eben auch nicht vertraut sind und eher auch keine Beziehung dazu entwickeln können. Das sind sicherlich auch Menschen, die, ich weiß nicht, ob das Kölner Urgestein tatsächlich vor dem Karneval fliehen würde. Kann ich nicht sagen. Also wir haben ja auch viele Menschen hier, die auch eine Kontemplation suchen, nicht nur Urlaub machen, sondern sich auch krank fühlen, vielleicht psychisch etwas eingeschränkt sind, irgendwas mit sich rumtragen, Trauerfall, dies, das. Also das kann alles Mögliche sein, was dazu führt, dass man im Grunde dem Karneval entflieht, weil man gerade das Feiern und viel Musik und viel Trubel nicht erträgt oder nicht haben möchte. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Motivationen. Aber es gibt ja genauso viele Menschen, die aus dem Kulturkreis gar nicht stammen und gezielt, wie das hier auch schon gesagt wurde, dahin fahren, um das mal zu erleben und mitreden zu können. Also es gibt sowohl die Bewegung hin zum Karneval, die eigentlich das ganze Jahr mit dem Karneval nichts zu tun haben, wie vielleicht auch die umgekehrte. Und davon profitieren wir als Inseln. Also es ist ja nicht nur Norderney, sondern
nee, ist klar.
Die Inseln sind alle recht gut besucht. Und wenn noch mal so ein bisschen Wasser dazwischen ist, fällt es vielleicht auch leichter, den Abstand zum Karneval zu gewinnen.
Michael kann das natürlich gar nicht verstehen. Auf der anderen Seite,
Doch. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Es gibt ja auch eine Zeit, wo ich noch nicht so aktiv im Karneval war. Im Rheinland haben viele Menschen tatsächlich über die 6 tollen Tage teilweise frei. Und wenn die nicht ganz so intensiven Karnevalisten sind, nutzen sie auch das lange Wochenende gerne schon mal, komm, wir fahren eben die 3 Stunden an die Nordsee, ja, nach Norderney. Ich weiß, habe das selber früher auch teilweise gemacht. Und was haben wir hier oben erlebt? Dann kommen die Karnevalsflüchtlinge hierher, genießen den Strand, die Ruhe, und was wollen sie abends in den Kneipen für eine Musik hören? Kölner Karnevalsmusik.
Ja, total.
Das ist ja das Witzige dabei. Aber die intensiven Karnevalisten, die am Aschermittwoch durch sind, genießen auch gerne mal ein paar Tage an der See, um sich wieder zu regenerieren. Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Am Aschermittwoch dann nochmal eine Woche hier oben hierher zu fahren, kommen wir atmen wieder durch. Mhm. Also das gibt solche und solche. Denn eins steht fest, egal ob Köln, Düsseldorf oder Mainz, in den Hochburgen kann man sich den Karneval nicht entziehen, wenn man dort lebt.
Das glaube ich sofort.
Das kann man sich von hier aus, glaube ich, gar nicht vorstellen. Nee. Ich habe auch in Düsseldorf einige Jahre gelebt. Selbst wenn man sagt, ich will mit Karneval, ich will mich nicht verkleiden, ich will keine Karnevalsmusik hören, Man geht in den Supermarkt, man hört von morgens bis abends kein Wort. Auf der Straße sind kostümierte, uniformierte, die zu ihren Auftritten, zu ihren Veranstaltungen gehen. Man kommt an den sechs tollen Tagen in die Bank rein. Der Bankdirektor steht plötzlich als Zuhälter verkleidet vor einem. Man kann sich dem nicht entziehen. Alle sind in der Straßenbahn, überall. Also entweder man hasst es oder man liebt es.
Und dann gibt es so Verrückte wie du oder wie dich, dass du dann sagst, ja, okay, jetzt ist Aschermittwoch, dann setze ich mich in den Flieger und fliege jetzt auch nochmal nach Rio de Janeiro, um dann auch nochmal Karneval zu feiern. Ja. Wie bist du auf
gut recherchiert.
Wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, ich habe noch nicht genug, ich muss noch mal Vollgas geben?
Das nennt man Konkurrenzbetrachtung. Man muss doch wissen, wie es woanders gemacht wird.
Ne? Das ganz im Gegenteil, Es gibt verschiedene Partnerstädte. Düsseldorf hat beispielsweise den Partner Karnevalsregion Teneriffa. Man tauscht sich aus. Köln hat zwar schon Verbindungen zu deutschen Karnevalshochburgen, auch zu Venedig, aber das sind immer alles natürlich groß und klein. Die einzige große, gleich große oder halbwegs gleich große Bedeutung an Karnevalshochburgen ist tatsächlich Rio. Und ich hatte während meiner Karnevalzeit mit meinem Adjutanten im Auto gesessen. Ach, Karneval in Rio, das ist ja was Tolles. Ja, sagt mein Adjutant, das kenne ich, da war ich schon mal beruflich, da habe ich auch so Kontakt. Da würde ich immer gerne hinfahren, alleine schaffe ich das ja sowieso nicht.
Ja, da sagt er,
da müssen wir mal zusammen hinfahren. Ich sage, ja, aber es ist doch zeitgleich mit unserem Karneval. Ja, aber es gibt immer noch eine Parade am Samstag nach Aschermittwoch. Ich sage, hast du noch 5 Tage Urlaub? Wir haben so eine tolle Zeit erlebt. Wir machen da was draus. Wir fahren noch mal 5 Tage ganz spontan nach Aschermittwoch nach Rio und erleben den Karneval dort. Das ist ein Ding. Und daraus ist tatsächlich jetzt ein Projekt entstanden. Wir haben dort Kontakte knüpfen können und wir haben den Verband Rio Karneval mit dem Kölner Karneval jetzt zusammengebracht. Ich bin sozusagen, das ist mein neues Projekt, Verbindungsoffizier zwischen den beiden Karnevalshochburgen.
Gibt Schlimmeres.
Und wir werden tatsächlich jetzt am Aschermittwoch mit einer ersten 50-köpfigen offiziellen Karnevalsdelegation nach Rio fahren, uns dort den Karneval anschauen. Wir sind, haben Verabredungen mit dem Bürgermeister, mit dem Festkomitee dort. Wir werden sogar an der Parade teilnehmen, schauen uns natürlich Rio, die Favelas an und machen dort einen kleinen rheinischen Rio-Karneval.
Ja, spannend. Ja,
es ist total spannend.
Apropos Partnerschaften, ich habe das irgendwie mal mitbekommen, dass man als Verein auch durchaus sich bewerben kann, um in so einem Umzug auch selbst teilzunehmen. Also die kommen in Teilen auch aus ganz Deutschland. Ist das richtig oder habe ich mich da irgendwie verhört? Also ich könnte mich zum Beispiel mit einem Norderneyer Verein bewerben, um dort als irgendwie Themengruppe mitzulaufen. Ist das richtig? Nein.
Das ist in jedem Stadt, jeder Stadt anders organisiert. Ich weiß, dass zum Beispiel es gibt in Düsseldorf einen Friesenverein. Und die laufen tatsächlich dort in Düsseldorf mit. In Köln ist das anders. Da kann man als Gastverein eines Kölner Karnevalsvereins mitlaufen. Das muss aber über den dortigen Verein mit organisiert und angemeldet werden. Das heißt, als Norderneyer müsste man sich dann einen Norderneyer Verein müsste sich einen Kölner Karnevalsverein irgendwie anschließen oder verbinden. Und wenn der Verein sagt, das ist eine tolle Sache, die würden wir als Gäste mal gerne mitnehmen. Sonst ist es in Köln sehr, sehr schwer. Man muss sich vorstellen, es sind schon 179 Karnevalsvereine in Köln aktiv. Die können eh nicht alle am Rosenmontagszug teilnehmen. Der läuft schon über 4 Stunden und so viele Kilometer. Der ist einfach sonst zu lang. Das funktioniert sonst gar nicht mehr. Aber es gibt tatsächlich schon Verbindungen zwischen Friesen und auch zum Teil Insulaner, mit Düsseldorf und Kölner Karneval. Ich selber habe genug Freunde, Bekannte, die immer regelmäßig kommen. Dort, wo wir als Dreigestirn aufgetreten sind, war hier unter der Norderney-Flagge zu sehen, beziehungsweise in der Köln-Arena stehen 15.000 Menschen da und wir marschieren ein und ein Riesenschild. Wir grüßen unseren Bauern aus Norderney.
Mhm. Ja, wie cool ist das denn?
Das war so, Norderney ist ja tatsächlich ein großes Thema gewesen. Zum ersten Mal ist ein Dreigestirn nicht aus Köln gekommen, denn der Prinz und der Bauer und die Jungfrau sind alle drei nicht aus Köln. Die Jungfrau kam sogar aus Düsseldorf, der Bauer aus Bonn, der Prinz aus Bonn und ich aus Norderney. Wir haben aber daraus eine Tugend gemacht. Wir haben schon im Bewerbungsverfahren gemacht, daraus einen schönen Film gedreht und haben gesagt, wir holen die Welt nach Köln. Das fand das Festkomitee sehr, sehr schön. Und wir haben sogar mit einem kleinen Augenzwinkern etwas, noch eine Besonderheit, erwirken können. Es gibt immer ein großes Banner, das dem Dreigestirn vorweggetragen wird. Und wir haben in den Banner die drei Städte Wappen mit eingearbeitet, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Somit ist das Norderneyer Stadtwappen zum allerersten Mal auf einer großen Karnevalsbanner vertreten.
Ja, wenn das nicht ist.
Also, da kannst du auch stolz sein, oder? Du kannst auch Norderney stolz sein, würde ich sagen.
Norderney mitten im Karneval.
Ja.
Herr Loth, ich habe damit Werbung für Norderney gemacht. Ja. Kann man das irgendwie bei Ihnen irgendwo unterbringen?
Ja, das müssen wir nochmal gucken, ob wir das absetzen können. Was mich nochmal wirklich interessiert, also auf diesen Umzügen sind ja immer diese riesigen Mottowagen. Wer baut die eigentlich? Und das ist doch auch ein Riesenwirtschaftsfaktor. Also die kosten doch unheimlich Geld. Die sind ja immer sehr aufwendig gemacht. Und wie lange dauert sowas? Und diese Themen, wer bestimmt das? Und also das würde mich wirklich mal interessieren, wie da der Hintergrund ist oder wie das funktioniert.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich kenne mich da ja sehr, sehr gut in Köln, logischerweise, aber auch in Düsseldorf aus. Ich war ja in Düsseldorf auch schon mal Karnevals-Sellerie-Prinz. Da gibt es zwei Konzepte. In Köln ist es so, dass es diese großen Prunkwagen der Gesellschaften sind unglaublich aufwendig und die werden für 10 bis 15 Jahre gebaut. Mit sehr, sehr viel Geld. Das ist also schon wirklich sechsstellig, was so ein Wagen kostet.
Wahnsinn.
Der wird allerdings dann über für 10 Jahre so gebaut, dass der immer nur mit frischen Pflanzen, Blumen und so weiter aufgehübscht wird jedes Jahr. Es gibt dort einige Wagen, die ein Mottowagen, das heißt aktuelle politische oder gesellschaftspolitische Themen aufarbeitet, die dann für kleinere Gesellschaften auch zur Verfügung gestellt werden, die dann keinen eigenen Wagen haben, aber sich darauf auch präsentieren können. In Düsseldorf sieht das ganz anders aus. Da wird jeder Wagen jedes Jahr neu gebaut, auch die Gesellschaftswagen. Mit Hand und viel Kleinarbeit machen das freiwillige Ehrenamtler oder mit Unterstützung des berühmten Jack Tillys, der mittlerweile weltweit bekannt ist für seine bissigen Mottowagen. Da ist Düsseldorf ein bisschen bissiger. Die haben also wirklich sehr große, aufwendige, politische, gesellschaftspolitisch kritische Wagen, die der Jacques Tilly dann baut, die auch sehr, sehr geheim sind.
Ist das, Michael, auch der, ich habe doch jetzt gerade irgendwo gelesen, dass der russische Präsident so einen Wagenbauer verklagt wegen Beleidigung.
Exakt.
Ist das der?
Das ist er.
Okay.
Wegen dieser Bissigkeit und der weltpolitischen Kritik, die da auch als Narr sozusagen angeprangert wird, haben die Wagen, die politischen Wagen aus Düsseldorf, meistens weltweit Resonanz. Und es ist tatsächlich so, dass der Putin Herrn Tilly jetzt verklagt hat, weil er angegriffen worden ist. Und der Tilly wird es ja wahrscheinlich dazu auch als Staatsfeind angezeigt und auch
ist ja heute schon verurteilt. Fast eine Ehre, muss man dazu sagen, ne? wenn sowas so ist. Oder muss er jetzt Angst haben, dass dann, was weiß ich, die russische Mafia dann ihn irgendwie verschleppt und dass er dann nach Russland in Gulag kommt oder sowas?
Ich sah ein Interview mit ihm, wo er sagte, das ist für ihn eine Ehre, er muss nur aufpassen, dass er nicht in Länder reist, die einen Auslieferungsvertrag mit Russland haben.
Ja, da muss man schon, Courage haben, um sowas dann auch auszuhalten, glaube ich.
Das ist richtig. Und vor allem müssen ja auch die Karnevalisten, die dahinter stehen, das mittragen.
Das ist richtig.
Ja, aber es zeigt ja wieder, dass nicht jeder Spaß versteht, ne?
Genau.
Offensichtlich.
Ja, vielleicht könnte Herr Putin ja dann auch, was weiß ich, mal nach Sibirien fliehen oder sowas, wenn er vor Karneval so viel Angst hat.
Naja, er schreit ja nach einem Motto offenbar.
Ja, ja. Absolut.
Wer schreit, Herr, will auch eins kriegen.
Herr Trump ja auch, insofern. Ich bin mal gespannt, was in diesem Jahr dann zu sehen ist.
Ja, ich auch.
Da sind wir jetzt schon, ich könnte ja noch 1000 Fragen stellen, aber die Zeit ist ja schon so weit rum. Wilhelm, entweder machen wir es kurz, was jetzt sozusagen die aktuellen Themen auf Norderney betrifft, oder wir schnacken noch mal ein bisschen weiter.
Also ich finde es mega interessant.
Ich auch.
Haben wir schon mal so einen bedeutenden Karnevalisten in unseren Reihen.
Absolut.
Wahrscheinlich
absolut.
Auch danach nie wieder. Also mir ist nicht bekannt, dass vor und danach irgendwie jemand Ambitionen oder überhaupt die Chance hätte, in so einem Dreigestirn oder als Prinzenpaar oder sonst was, sich als Norderneier sich wiederzufinden.
Das muss man umgekehrt sehen. Es gibt ganz viele Karnevalisten, die gerne mal nach Norderney kommen.
Richtig, ja.
Ich wurde ja ständig darauf angesprochen. Michael, wir müssen unbedingt was machen. Wir kommen jetzt mal mit unserem Karnevalsverein. Wir machen jetzt mal einen Ausflug. Oder ich komme mit meiner Familie. Ich habe schon so viel von gehört. Jetzt muss ich doch mal nach Norderney kommen. In der Phase, wo die Clubs hier oben sind oder Vereine, kommt tatsächlich schon seit vielen Jahren Karnevalisten hierher. Und Norderney ist sich das gar nicht bewusst. Es gab in den 20er, 30er Jahren hier ein Köln-Düsseldorfer Rheinische Woche. Nämlich sind die ganzen Künstler aus Köln und aus Düsseldorf sind hierher gekommen, haben damals in den Strandhallen die Karnevalsprogramme der nächsten Session ausprobiert.
Ach,
das
weil
ist eine
so
alte
weit weg ist, damit es keiner sieht, oder weshalb haben das gemacht? Oder
ja,
einfach mal
weil
getestet.
Die Sommerzeit, das war die Sommerzeit.
Ja, ja.
Die nach Karneval ist vor Karneval.
Vor der Karneval, hat man schon
fängt,
gesagt. Genau.
Man fängt ja dann schon an, die Programme des nächsten Jahres so auszuprobieren, zu schreiben, zu trainieren. Und in den Sommermonaten, wo will man das machen? Da ist das Rheinland hier. Also kommt man hier, kam die damals hierher. Und die Roten Funken beispielsweise und Vorfahren von und der Vater von Milovic als Ostermann, berühmte Namen, die sind alle früher in den 20er, 30er Jahren nach Norderney gekommen, haben hier ihre Rheinische Woche durchgeführt. Das wussten sie auch, glaube ich, nicht, Herr Loth, oder?
Nee, also bin ich platt. Das Einzige, was ich mal gefunden habe, ist tatsächlich ein großer Wagenumzug. Das muss auch so an Ende 20er Jahre gewesen sein. Da gibt es noch so ganz alte Sepia-Schwarz-Weiß-Bilder davon. Ich finde es hochinteressant. Also, wie hieß das vorhin so schön? Alte Traditionen sollte man doch wiederbeleben. Ne? Mal gucken, vielleicht entwickelt sich ja was daraus. Also Bühnen hätten wir ja genug hier auf Norderney.
Meine Kapelle, ich spiele ja Schlagzeug in der Kapelle meines Vereines. Die Stadtgarde Colonia Ahoy. Wir sind schon 5-mal hier gewesen mit der ganzen Kapelle in den Spätsommer, Herbst und haben tatsächlich auch hier Chorkonzert auch schon in der Muschel gegeben. Es war mal ein sehr, sehr großer Erfolg, bis wir dann hinterher auch genötigt worden sind, mal von der einen oder anderen Kneipe zu spielen. Spielt doch hier nochmal, auch das ist so toll, macht hier nochmal ein bisschen Musik. Das haben wir dann sehr gerne gemacht.
Ja, wir haben ja viele Musikvereine, die zu uns kommen. Also nicht nur mit karnevalistischem Hintergrund, viele Spielmannszüge, die hier dann auftreten. Kann man auch mal ein herzliches Dank sagen.
Ist auch absolut,
eine
absolut.
Schöne Bereicherung für unsere Gäste und ist auch eine schöne Tradition.
Michael, verkleidest du dich denn überhaupt noch? Ich meine, du darfst ja das Bauernkostüm, du hast es uns ja vorhin erzählt, auch aus den Gründen, die wir schon von dir gehört haben, nicht mehr anziehen. Was trägst du denn dann, wenn du dann dieses Kostüm nicht mehr tragen darfst? Verkleidest du dich jedes Jahr neu oder bist du da relativ harmlos unterwegs mit einer roten Nase und einem Hütchen?
Also wenn ich ganz normal Karneval feiere, verkleide ich mich auch, natürlich.
Ja.
Mit einem normalen Hütchen, das ist mir dann auch nicht genug, das ist schon ein bisschen was Aufwendiges. Allerdings bin ich ja auch aktiver, war vorher und auch bin ich auch jetzt wieder aktiver Karnevalist mit meiner Kapelle. Wir sind ein Teil eines Karnevalsvereins, die sich über den Auftritt auf der Bühne definiert. Wir haben auch 120 Aufzüge mit Männertanzchor, Gesangsverein und Kapelle. Und wir haben dort auch fast jeden Abend unseren Aufzug. Und da haben wir unsere Uniform, Vereinsuniform. Die ist maritim übrigens angelegt und passt auch wieder hier zu.
Zu Norderney.
Ich war schon drauf und dran, mal auf der Fahrt nach Köln zu dem Auftritt schon hier meine Uniform anzuziehen, mal gucken, ob ich auf der Friese frei fahre.
Ich hatte mal eine Kollegin, eine Kölnerin, also die fing im Spätsommer fing die schon an zu fiebern und dann war die am Überlegen, welche Kostüme sie dann für Karneval haben will und dann habe ich auch gesagt, das hast du noch Zeit genug. Nein, sie bräuchte also mindestens 4, 5 Kostüme. Ich sage, wofür brauchst du denn 4, 5 Kostüme? Zieh doch einfach eins an. Da sagt sie, du bist da jeden Tag unterwegs und was glaubst du, wie du aussiehst, wenn du wieder nach Hause kommst? Mhm. Also ich glaube, wir können uns das wirklich nicht vorstellen.
Nicht vorstellen, glaube ich auch.
Ludger, vielleicht müssen wir mal hin.
Ja, ich, na, da wäre mal gegen, was. Ne?
Als Gegenbewegung. Also,
dann halten wir eine plattdeutsche Büttenrede. Mal gucken, wie die Leute da verstehen.
Ja, dass ich auch mal von der Insel runterkomme und die große, weite Karnevalswelt kennenlerne, mit der ich bislang nichts am Hut hatte. Also zumindest ist mir Geschmack gemacht worden heute.
Ich lade gerne jeden Norderneier ein und würde meine Verbindung auch in Köln dazu gerne nutzen, um den Norderneier, den kann man richtig beizubringen. Denn einfach nur in die Kneipe zu gehen oder auf der Straße sich dann irgendwie betrinken, das ist nicht Karneval.
Das ist es nicht.
Und man muss den Karneval mal richtig kennenlernen, so wie die Locals dann feiern, um den schätzen zu lernen.
Ja, Ludger, das lassen wir uns doch nicht zweimal
das
sagen.
Das wollte ich gerade sagen.
Da sind wir noch dabei.
Da sind wir dabei. Das ist prima. Siehst du, so ein bisschen können wir auch schon. Ne?
Ja. Karneval ist immer irgendwo dabei. Ja. Genau. Und übrigens, der Rheinländer an sich.
Ja.
Feiert ja nicht nur zwischen 11. Aschermittwoch Karneval.
Ja, das stimmt.
Der findet ja immer einen Anlass aus allem Möglichen. Selbst bei der Beerdigung am Ende ist immer ein Karneval dabei.
Das stimmt.
So ein bisschen wie New Orleans.
Wenn die Rheinländer die Sommerferien haben, sagen auch immer, alles ist so ein paar Dezibel lauter als sonst. Also das ist schon ein frohes und unterhaltsames Völkchen. Und insofern sind wir dankbar, dass so viele uns jedes Jahr besuchen.
Dankeschön, Michael, dass du da bist. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Liebe für diese Session, dass du da noch gut mitmachst. Und wie gesagt, Wilhelm und ich haben das den Augenwink schon verstanden. Wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Wilhelm, es gibt ja auch noch andere Partys, die stattfinden. Vielleicht noch mal eine kurze Erinnerung auch an die Summertime mit Click Clock, mit DJ Ötzi und mit, wer war der dritte nochmal? Nicht Purple Schulz, sondern Olli Schulz oder wer war es noch?
So ungefähr. Und ja. Click-Clock heißt Clock-Clock.
Click-Clock, nicht Click-Click.
Ja, genau.
Nicht Flip-Flop und Flip-Flip.
Das üben wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ne? Also okay. Das machen wir dann beim nächsten Mal noch. Also summa summarum, es sind noch Karten zu haben. Also immer ins Netz schauen. Wird ein super Gig und wir freuen uns auch hoffentlich auf gutes Wetter und auch White Sands steht ja schon wieder schneller vor den Toren, als man denkt.
Habt ihr White Snow, dann kommt White Sands.
Erst White Snow, dann White Sands. Und insofern ist auch hier immer viel los. Vielleicht nicht karnevalistisch, aber sonst.
Lustig haben wir es trotzdem. Dankeschön, Michael. Kölle Alaaf, sagt man, glaube ich. Ne?
Dreimal Kölle Alaaf.
Dreimal sogar. Okay.
Dreimal. Da sind wir zu wortkarg dafür. Einmal muss Norddeutsch reichen, dann sagen wir auch nochmal Kölle Alaaf von meiner Seite aus. Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, es war mal ganz interessant, in diese Welt abzusteigen für mich. Und Ludger, ich sehe es an deinem Gesicht, du hast auch viel Spaß gehabt. Ich muss einen kleinen Gruß in eigener Sache loswerden und zwar stellvertretend für alle Stammhörerinnen und Hörer, die wir haben. Ich möchte Moni in Osterbrock grüßen, die mir verraten hat, dass sie uns jedes Mal hört. Danke dafür und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns so treu zur Seite stehen. Und natürlich Hey von Norderney.
Genau. Bit Animal. Tschüssing.
Tschüss.
Hey Norderney. Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.